Willkommen zum Christoph Hess Podcast, präsentiert von Anrecht Investment. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können. Mehr über das Projekt Harmonie, Fairness und Fairplay von Anrecht Investment erfahrt ihr in den Shownotes.
Ich freue mich, dass gerade Sie hier sind. Und ich freue mich, dass hier hinter mir ein Herr ist, der ist weltweit bekannt. Wer von Ihnen kennt den? Hands up. Wow.
Das sind aber nicht alle.
Also, ich will Ihnen eine kurze Story erzählen. Der für das Marketing Verantwortliche der FN, Georg Edwig, der rief mich vor gut einem Jahr an und sagte, Christoph, wir haben vor, in Warendorf ein sogenanntes Creators-Seminar zu machen. Ein Seminar, ich sag, was heißt das? Ja, für Influencer in den sozialen Medien. Das habe ich gemacht, obwohl ich sagte, Mensch, ich bin ja viel zu alt dafür. Es gibt ja viel, viel bessere, jüngere, der Szene der sozialen Medien näherstehende als ich, ehemaliger FN-Mitarbeiter. Also bist du da sicher? Ja, mach das mal. Und am Ende, muss ich sagen, habe ich jede Minute, ich habe dann zugesagt, und am Ende habe ich jede Minute, jede Sekunde genossen, die ich mit den Influencern, den Creators zusammen war. Und besonders genossen habe ich es mit diesem Herrn, mit Patrick Tomalla.
Es war mir auch ein Fest.
Ich kann Ihnen sagen, das ist ein super Typ. Und wenn man hört, dass der 400.000 Follower alleine bei Instagram hat und wenn man ihn persönlich kennenlernt, dann kann man es verstehen. Also ich bin auch einer seiner Follower, also sonst wärst du knapp unter 400.000, so bist du genau bei 400.000, weil ich dabei bin, weil ich das einfach toll finde, wie er es macht. Absolut authentisch erklärt er, was er mit seinen Pferden macht, wie er sie züchtet, wo er herkommt. Er fängt nicht an und sagt, eigentlich bin ich verhinderter Olympiareiter, sondern er sagt, ich bin wirklich in Anführungsstrichen die breite Masse. Ich möchte es gut für meine Pferde haben. Ich möchte gute Pferde züchten. Ich möchte reitbare Pferde züchten. Ich möchte reiten lernen. Das hat mir ganz viel Freude bereitet, mit ihm zusammen zu arbeiten. Er ist unglaublich lehrwillig oder lernfähig und lehrwillig. Man kann ihn ganz, ganz toll trainieren. Und ich habe das wirklich genossen. Und jetzt sehen wir uns beim Bundeschampionat, stehen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Ich könnte mir denken, viele von Ihnen, von euch würden gerne hier sitzen, wo ich jetzt sitze. Einmal neben Patrick zu sitzen. Sie können nachher auch alle Selfies mit ihm machen. Er hat Zeit nachher, ist darauf eingestellt, er kennt das. Denn er ist ein Comedian. Und er hat Chancen gesehen. Er hat gemerkt, als es anfing mit Corona, da haben sich einige zurückgezogen, haben gesagt, oh Gott, jetzt geht's ganz bergab und die Welt bleibt stehen. Und er hat gesagt, hey, ich mach was draus. Und das, was er draus gemacht hat, soll er uns mal kurz erklären, ehe wir dann zu dem kommen, was wofür dein Herz schlägt.
Christoph, das ist sehr, sehr unangenehm, wenn du mich so beweihräucherst. Das muss ich an erster Stelle sagen. Schön, dass du dich hingesetzt hast, dass es nicht so unhöflich aussieht, wenn ich neben dir sitze. Also ich bin Patrick, bin 5 Jahre alt und Corona hat für mich entweder die Möglichkeit gegeben, ich bin vorher aus dem Bereich des Trainings mit Menschen gekommen und konnte da nicht arbeiten, weil Kontaktverbote herrschten und dann habe ich das gemacht, was ich jeden Tag mache und habe einfach die Kamera vielleicht auch noch in den Szenen mehr drauf gehalten, die nicht so perfekt sind und die Gespräche mit meinen Pferden gefilmt und offensichtlich holt das ein paar Menschen ab. Dafür bin ich dankbar und ich möchte jetzt aber mit der Selbstbeweihräucherung hier aufhören. Danke.
Ja, vielen Dank, aber ich glaube, die Menschen werde ich gleich kennenlernen, denn du bist jetzt hier beim Bundeschampionat. Und wenn du hier rüber gehst, was fällt dir auf? Was wirst du, wenn du zu Hause bist, deinen Freundinnen, Freunden, deinen Followern mitteilen?
Na, erstmal möchte ich dann natürlich, wie ich das auch im letzten Jahr wollte, will ich dann immer im Jahr darauf mitreiten. Hat dies Jahr wieder knapp nicht geklappt. Aber es ist einfach eine schöne Atmosphäre und es ist ja auch im Publikum eine sehr, sehr breite Mischung. Von der Mäzenin, die vielleicht jetzt gerade in der Dressurpferde S am Rand steht, die da drei Eisen im Feuer hat, die sie selbst sponsort, bis zum Hobbyzüchter, wie ich einer bin, der mal davon träumt, vielleicht mal irgendwann solche Lufttiere schnuppern zu dürfen.
Und wenn du über deine Pferde sprichst, dann merke ich, es geht immer ein Lächeln über dein Gesicht. Was ist deine Idee mit deinen Pferden? Welchen Typus Pferd möchtest du züchten? Wie soll sich das Pferd, das du gezüchtet hast, im Sattel anfühlen?
Also das Pferd unter dem Sattel soll sich so anfühlen, dass es motiviert ist, dass es mir als Amateur auch etwas leichter macht. Ich bin da vielleicht jetzt noch nicht an meinem Zuchtziel angekommen. Weil wenn man die sich jetzt anguckt, die nächstes Jahr drei wird, dann steigt sie meistens und fällt um hinterher. Aber wir werden sehen, was das Ganze mit sich bringt. Also insgesamt möchte ich gerne stabile Pferde haben, möchte ich gerne bedienbare Pferde haben, mit denen man am besten alle Sparten abdecken kann.
Und wenn du das jetzt beim Bundeschampionat vergleichst, du sagst, in diesem Jahr bist du knapp nicht dabei gewesen mit einem deiner Zuchtprodukte.
Das knapp war ironisch.
Ah, nein, ich habe das schon verstanden. Aber was nimmst du jetzt mit? Was sagst du, Mensch, um im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr oder auch erst drei Jahren dabei zu sein, wie muss ich aufgestellt sein? Welche Hengste muss ich vielleicht nutzen? Hast du da irgendwie eine Idee hier beim Bundeschampionat 2024 entwickelt?
Ehrlicherweise glaube ich, dass die Hengstwahl, die ich getroffen habe, bisher gar nicht so schlecht ist, weil man muss natürlich auch mit den Stuten arbeiten, die man zu Hause hat und schauen, was kann ich daran verbessern. Und am Ende muss ich es ja bedienen können. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt da den Vater vom Siegerpferd nehme und ich würde darauf verloren sein. Das funktioniert nicht. Ich hatte in diesem Jahr einen sehr, sehr tollen Moment, denn ich habe seit Anfang des Jahres eine Trainerin / Urlaubsvertretung, Bereiterin, die hier auch eine Stute vorgestellt hat in der Dressurpferde M. Und die ist ein sehr, sehr heißes Gerät, das Tier, was sie vorgestellt hat. Und das ist sehr ähnlich zu einer Stute, die ich auch unterm Sattel habe und gezüchtet habe. Und da habe ich mir beim Abreiten schon so ein paar Sachen abgucken können. Dann durfte ich ja in diesem Jahr mit der Stute, die du auch vom Creator-Event schon kennst, mit der Moon Shadow, kurz Moni, schon Geländehindernis-Luft schnuppern. Und ich glaube, dass ich einfach ein Amateur bin und bleibe. Das wird sich nicht ändern. Und ich bin sehr dankbar, dass ich solche Veranstaltungen wie hier auch auf der Bühne mitnehmen darf. Und das ist auch ein Teil meines Jobs. Und da kommt halt manchmal dann die Turnierreiterei zeitlich auch einfach zu kurz. So ehrlich muss man sein. Also ich bin motiviert nach dem Wochenende in jedem Fall. Ich habe Lust und nächste Woche bin ich zum Glück auch wieder hier, weil das Creator-Event in diesem Jahr, da habe ich mich ganz rotzfrech selber eingeladen mit beiden Pferden und möchte dann nochmal mich fühlen, als würde ich auf dem Bundeschampionat reiten, obwohl kein Richter dabei ist.
Wunderbar, dann spielst du ein bisschen Bundeschampionat, einfach eine Woche zeitversetzt. Und ich finde das einen guten gedanklichen Ansatz. Du züchtest ein Pferd für dich, du züchtest ein Pferd für den Amateur, du züchtest ein Pferd, ich sage jetzt so einen technischen Begriff, das bedienungsfreundlich ist, mit dem du zurechtkommst. Und ich ergänze das noch um einen Begriff, den der Reitmeister Johann Hinnemann immer gebraucht hat, sitzkomfortabel ist. Das sind so Kriterien, Bedienungsfreundlichkeit und Sitzkomfortabilität, die eine Rolle spielen. Ist das so etwas, was für dich highest priority hat, wenn du die Stute zum Hengst führst?
Also diese Sitzkomfortabilität geht heutzutage ja leider oft mit einer weichen Fesselung einher. Also die Pferde, die sich so toll und elegant bewegen, die sind ja meistens auch die, die einfach beweglicher sind, weil alles, was das Pferd abfedert, muss ich mit meinem schlaffen Körper nicht abfedern, das ist klar. Aber ob das jetzt das haltbarste Pferd macht, steht ja dann auf einem anderen Blatt Papier. Also habe ich weniger darauf geguckt, dass das der hundertprozentig perfekte Sitzkomfort ist. Mehr versucht darauf zu achten, dass es alles nicht zu fein und zu zart und zu heiß und irre wird.
Zu filigran ist und dadurch vielleicht veterinärmedizinisch zu anfällig. Genau.
Ich bin halt jetzt auch leider keine 1,60 Meter kleine Frau, die 50 Kilo wiegt. Deswegen sollten die schon halt die Tiere.
Eine gewisse Grundstabilität haben. Hast du jemanden, der dich züchterisch berät?
Nein.
Du bist ein Autodidakt. Und wenn du keine Person hast, ist das Internet für dich hilfreich? Sind Publikationen, die zwischen Buchdeckeln sind, hilfreich? Oder wie informierst du dich?
Also was ich wohl mache, meine Schwiegereltern haben die komplette Sammlung von diesen Büchern Stempelhengste. Da gibt es ja jedes Jahr ein Buch. Da habe ich fast alle durchgewälzt. Und dann mache ich mir meistens pro Saison eine kleine Favoritenliste der Hengste, die für mich in Frage kommen. Und die schaue ich mir dann persönlich an. Weil ich schaffe es ja auch im Internet, dass meine Pferde toll aussehen. Also wird es ja jeder schaffen, seinen Hengst, der vielleicht ein paar Schwächen hat, toll aussehen zu lassen auf einem Video. Das heißt, ich möchte mir den angucken. Hat der gerade Füße? Funktioniert das alles? So, dass ich da auch mein Zuchtziel, sage ich mal, erreiche. Ich hätte aber mal vielleicht eine Frage ins Publikum. Gibt's denn, seid ihr alles Reiter? Wer reitet denn selbst aktiv? Und wie viele davon haben sich schon selber ein Pferd gezüchtet? Ach guck, das sind ja fast. Und die reitet ihr auch selber? Wer hat denn was selber gezüchtet und reitet das selber? Ja gut, da hört's auf. Worauf legt das Publikum denn heutzutage Acht? Also worauf legen die Wert? Ist das für euch, ist die Bedienbarkeit im Fokus? Muss es sitzbequem sein? Nee, also ich denke nämlich auch immer, das hast du angesprochen, es kam jetzt Kopfschüttler aus dem Publikum für die, die sich es im Nachhinein anhören. Ich denke auch immer, wenn ich es nicht sitzen kann, liegt es ja eigentlich auch ein bisschen an mir, oder? Wenn das Pferd dadurch dann aber länger hält und ich einfach nur mal einmal mehr Sport machen müsste, dann muss ich da wohl durch.
Also die Frage, auf die komme ich gleich, auf das Ausbildungsmäßige. Aber ich finde das toll, dass du auch den Ball gerade dem Publikum zugespielt hast. Und also wer da eine konkrete Frage hat an Patrick, wie er es jetzt im züchterischen Bereich macht, möge das sagen. Wir haben Damen hier, die können auch das Mikro mal eben weitergeben. Aber wenn keine Frage kommt, dann habe ich eine Frage an dich. Du hast gesagt, eine eine Liste mit Favoriten, die du hast, so eine Hitparade. Und kannst du das hier unter uns, das wird ja nicht weiter verraten, kannst du uns sagen, wer deine Favoriten im Jahr 2024, Zuchtsaison 2025 sind?
Na, für nächstes Jahr habe ich quasi eine Stute tragend und das wird ein Vollgeschwisterchen zum dem Fohlen, was ich in diesem Jahr gezogen habe. Das ist der Hengst Comanche, der ist selber sehr erfolgreich im internationalen Sport gelaufen unter Jörg Newe, der ist auch Nationenpreis gelaufen und den habe ich auf meine Blüterstute genommen und aus einer ähnlichen Mutter hat die Anna Sima auch was fürs Finale qualifiziert, für die Geländeprüfung. Das heißt, da bin ich mütterlicherseits, glaube ich, ganz gut abgesichert und der Comanche, der bringt hoffentlich Stabilität und Sprungkraft mit und das ist ein Schaf im Umgang für einen Hengst.
Den hast du dir angeguckt?
Der steht bei meinen Schwiegereltern.
Der steht bei den Schwiegereltern, hast du gesagt, der ist treu und den nehme ich. Und wie wählst du deine Stuten aus? Nimmst du jede, weil sie Stute ist? Oder müssen auch die bestimmte Kriterien erfüllen, müssen die ein gutes Reitgefühl geben, müssen sich ausbilden lassen, müssen eine gewisse Grundhärte im positiven Sinne des Wortes haben, gesund sein?
Tatsächlich habe ich ja zum Beispiel aus der 5-Jährigen, aus der Moon Shadow, mit der ich dieses Jahr auch schon im Gelände unterwegs war, noch kein Fohlen gezogen, weil ich Angst davor hätte, dass der Markt dafür nicht da wäre, wenn ich es irgendwann verkaufen muss, weil die hat einen Vater, der eigentlich eine Dressurabstammung hat und macht sich aber sehr, sehr vielseitig gut. Das heißt, die würde ich jetzt zum Beispiel erstmal weiter ausbilden. Die ist sehr unkaputtbar und macht das alles super, aber da wüsste ich jetzt nicht auf Knopfdruck, welchen Hengst ich da nehme. Deswegen habe ich noch keinen genommen. Die Stuten, die ich schon länger habe und reite, ja, ich mag meine Stuten gern. Ich kann mit denen alles machen, was ich möchte. Also warum soll ich, wenn das ja schon das Pferd ist, an dem ich Spaß habe, daraus kein Fohlen ziehen? Ich achte zum Beispiel bei der Stute, die eher solche Buschpferde oder diese heißeren Geräte produziert, bringt, darauf, dass der Hengst nicht zu weich ist, weil sie ist sehr sitzbequem. Da haben wir das Thema. Und deswegen würde ich da eher Hengste nehmen, die sehr, sehr kräftig auf den Beinen sind. Und bei der Stute, bei der Mutter von der Moon Shadow, von der Moni, da nehme ich einfach Hengste, die etwas mehr Bewegung haben, aber da sie rein springgezogen ist, habe ich da jetzt zum Beispiel dreimal in Folge den Vidar vom Landgestüt Celle genommen, der ja auch jetzt bis S mehrere Sterne erfolgreich ist mit der Katja Thomsen. Den durfte ich auch zweimal reiten. Und das war Liebe. Und jetzt habe ich daraus endlich eine Stute gezogen und jetzt bin ich mit diesen Vollgeschwistern erstmal fertig.
Du bist ja noch ein relativ junger Züchter, hast aber natürlich auch gewisse Erfahrungen gemacht, sicherlich gute und schlechte, wie immer im Leben. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt erst anfängt zu züchten?
Guckt euch die Hengste selber an. Also das ist wirklich das, es gibt von jedem Hengst tolle Videos, aber für mich ist es immer, dass der Funke überspringen muss und der springt eigentlich nur wirklich reell über, wenn man da auch sich das Tier selber angucken fährt.
Und, wie du es gesagt hast, in Celle sogar mal.
Ja gut, nee, das darf man, glaube ich, nicht fragen.
Genau.
Ich glaube, das ist nicht so gern
aber
gesehen.
Das ist natürlich die Premium-Variante.
Das ist die Premium-Variante, ja. Und ich habe es ja dann noch dreimal wiederholt.
Ja, super. Also die Mutter geritten, den Vater geritten, da kann nur was Gutes dabei rauskommen.
Ich hoffe.
Toi, 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 dafür. Patrick, beim Bundeschampionat sagen wir, und das ist auch die große Maxime, Zucht, Sport und Schrägstrich Ausbildung kommen zusammen. Nur auf der Basis einer guten Ausbildung können wir guten Sport betreiben. Welchen Stellenwert nimmt die Ausbildung ein bei dir zu Hause in der Schulung deiner selbstgezüchteten Pferde?
Jetzt werde ich vielleicht sehr kritisch hier. Für mich ist es sehr wichtig, den jungen Pferden Abwechslung zu bieten. Und das ist das, was mir bei vielen manchmal fehlt, weil man kann ja teilweise auch die Sportreiter auf sozialen Medien verfolgen. Und für mich ist es wichtig, dass ein Pferd ins Gelände geht. Für mich ist es wichtig, dass auch ein Dressurpferd ein paar kleine Sprünge macht. Für mich ist es wichtig, dass man ein Dressurpferd vielleicht auch nicht fünfmal die Woche nur Zirkel und Volten drehen lässt. Und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt anecke, aber
Also wer Applaus geben möchte, macht das. Szenenapplaus ist zulässig. Also du merkst, du sprichst vielen aus dem Herzen.
Und also ich bin kein Profireiter, ich bin Amateur und trotzdem merke ich, wie die Stuten sich altersgemäß weiterentwickeln. Und das vermeintlich heißeste Gerät, was ich gerade unterm Sattel habe, die Missy, mit der habe ich jetzt auch angefangen, so kleine Sprünge einzubauen und Cavalettis einzubauen und hatte vorgestern bisher eine meiner Highlight-Trainingseinheiten, nachdem ich den Tag davor gesprungen bin und nachdem ich einen Tag Cavalettis gemacht habe. Also die brauchen einfach für meine Begriffe Abwechslung und geradeaus. Und ich war vor einigen Wochen im Urlaub und habe mir die HDV-12, die altdeutsche Reitklassik heißt das, glaube ich.
Ja, das ist die HDV-12, das ist, wenn man so will, die Grundlage der Richtlinien für Reiten und Fahren. Nee. Also auf der Basis der Heeresdienstvorschrift. Lange ist es her.
Klingt sehr, sehr altbacken und sehr, sehr theoretisch, aber für alle, die das noch nicht haben, das ist ganz, ganz toll mit Tabellen aufbereitet. Da kann man genau nachlesen, was ein junges Pferd in welchem Alter macht. Und da steht dann auch drin, wenn das Pferd das da noch nicht macht oder wenn das Pferd da zu heiß ist, dann kann man das machen. Und da habe ich tatsächlich das, wie ich es mache, sehr 1:1 wiedergefunden. Sicherlich ist mein Sitz nicht der von einem Profi, aber grundsätzlich die Art des Trainings, wie ich das aufbaue, so abwechslungsreich, da habe ich das wieder gesehen.
Und du würdest sagen, dieses abwechslungsreiche Training, das ist für dich das Highlight, was du der Heeresdienstvorschrift entnommen hast. Gibt es noch andere Punkte, wo du sagtest, hey, da habe ich ein Aha-Erlebnis gehabt. Ein Aha-Erlebnis, dass ich in die Ausbildung meiner Pferde und vielleicht in meine eigene Ausbildung mit integrieren werde. Gibt es sowas?
Das, was mich persönlich betrifft, muss ich viel an meinem Sitz arbeiten, aber das stand da jetzt nicht so drin. Was ich aber dort für mich am meisten rausgenommen habe, ist, dass ich nicht so doll mich von Bildern beeindrucken lassen sollte, von vielleicht Pferden, die sehr, sehr talentiert sind und dann noch einen Profi im Sattel haben, der vielleicht es nicht ganz so vielseitig macht und dann natürlich aber auf dieser einen Sparte dressurmäßig deutlich weiter ist als ich, sondern dass ich mich eigentlich darauf berufen kann, wie ich das jetzt eigentlich schon mit meinen jungen Pferden immer mache. Das heißt, erst viel geradeaus und wenn die ihr Gleichgewicht gefunden haben, dann mit dem anderen anfangen.
Und wenn du jetzt hier beim Bundeschampionat guckst, Vielseitigkeit bist du gewesen, hast die Dressurpferdeprüfung Klasse M gesehen, möglicherweise auch Reitpferdeprüfungen,
ja.
Springen gesehen. Was ist dein Eindruck jetzt vor dem Hintergrund der Ausbildung? Meine Eingangsfrage war ja Hintergrund der Zucht, jetzt vor dem Hintergrund der Ausbildung.
Also am besten gefallen mir die Vielseitigkeitspferde. Tatsächlich, weil die im Galopp reell vor den Reitern sind. Und auch wenn man sich da die Bilder auf den Abreiteplätzen, die Sequenzen ansieht, dann gefällt mir das sehr gut. Bei den Dressurpferden ist es bunt gemischt. Da sind für mich welche dabei, die vielleicht eher Ausbildungspferde sind, die jetzt da schon ganz schön über den Sitz und über die Hilfen noch sehr, sehr aufwendig das da mithalten können. Wobei es aber auch welche gibt, die es mit sehr, sehr feinen Hilfen schon können. Die gehören für mich da dann vielleicht eher hin. Und beim Springen, ja, da war ich heute auf dem Abreiteplatz und ich sag mal 50% hat mir gut gefallen und 50% war mir zu wenig dressurmäßig gearbeitet zu Hause. Mhm.
Save the date. Für die Roadshow Do It Right und Fairplay mit Team-Olympiasieger Frederik Wandres und internationalem Trainer, Grand Prix-Richter und Fairplay-Botschafter Christoph Hess. Am 23. Oktober in Hamburg, 7. November in Hannover und am 17. November in Neumünster laden wir beiden euch ein, Gast bei ihrer Tour zu sein. Die Veranstaltungen bieten eine einmalige Gelegenheit für einen intensiven Austausch auf Augenhöhe. Dazu gehören unter anderem Trainingsvideoanalysen von Zuschauern, ausführliche Q&A-Sessions und vieles mehr. Tickets könnt ihr ab sofort unter www.roadshow-fair-play.de erwerben. Den Link zur Webseite mit allen Infos und dem Ticketshop findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Und ich habe, okay, also Applaus. Es fängt leider an zu regnen und regnet. Also vielen Dank, dass Sie mit Regenschirm hier bleiben. Aber es sind wirklich kluge, gute Sachen, die du sagst. Und diese dressurmäßige Arbeit, die ist so wichtig. Das hat mir auch an dir so gut gefallen. Wie weit trainierst du dich selber? Du hast ja einen sehr athletischen Körper. Ist das das Ergebnis deiner Reiterei? Oder machst du noch viel neben dem Reiten, neben dem im Sattel sitzen?
Also ich würde schon sagen, ich mache 3-4 Mal die Woche vielleicht eine Viertelstunde Sport, weil ich hasse das, mich kotzt selber an, aber für mich gehört das dazu. Ich kann ja nicht von meinen Tieren verlangen, dass die unter mir geschmeidig durch den Körper schwingen, wenn ich nicht geschmeidig durch den Körper schwingen kann. Das funktioniert nicht. Ich bin ja auch recht groß, das heißt, Gewicht spielt bei mir immer eine Rolle. Ich versuche da eine Grenze nicht zu überschreiten, die ich für mich gesetzt habe, und das gelingt mir auch ganz gut für die Pferde. Und das ist das, was ich wichtig finde, weil ich glaube, kein Mensch kann von seinem Sportpartner Fitness erwarten und ist selber ein Schluck Wasser.
Eine weise Aussage. Wenn du unsere Gesellschaft anguckst, und du bist ja ein Grenzgänger, du bist erst, ja, intensiv durch Corona in unseren Bereich hineingekommen. Du hast es schon immer betrieben, aber warst da mehr als mit den Menschen unterwegs. Jetzt bist du mit den Menschen und den Pferden oder mit den Pferden und den Menschen unterwegs. Was meinst du, was müssen wir tun, damit wir das Thema Pferd noch mehr in unserer Gesellschaft etablieren?
Ich denke, dass das schon der richtige Weg ist, den ich da zum Beispiel beschreite oder den auch KollegInnen beschreiten. Ich versuche einfach, das Pferd auf humoristische Art und Weise in den Alltag einzubinden und nehme so zumindest durch das Telefon aus der Ferne vielen, glaube ich, so ein bisschen die Angst vor diesen großen Tieren und schaffe vielleicht auch so ein bisschen das Band zu knüpfen zum, was haben die Pferde für Charaktereigenschaften, und diese Charaktereigenschaften sehen zum Beispiel vielleicht auch Eltern in ihren Kindern. Das ist ja doch sehr, sehr häufig so. Und gerade auch wenn es darauf hingeht, dass ein Fohlen bei mir zur Welt kommt, dann ist das, glaube ich, auch bei den Leuten, die das auf dem anderen Ende des Telefons sich angucken, ein Familienhighlight. Und ich glaube, so kann man auch so ein bisschen was für den Nachwuchs tun. Die Kindergärten laufen bei mir auch regelmäßig an den Weiden vorbei. Meine Mama leitet eine Kindertagesstätte und da sind regelmäßig am Weidezaun die Kinder zu Gast. Mhm.
Als wir uns kennenlernten vor einem Jahr, da habe ich gesagt, du bist ein Typ für mich, der liebt die Pferde, der liebt die Menschen oder in anderer Reihenfolge. Mensch, Pferd, Pferd, Mensch. Und ich habe eben, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, einen Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen. Den will ich jetzt mal wörtlich zitieren. Die Überschrift ist nicht nur süchtig, sondern krank. Und das geht mir wirklich ans Herz, als ich das eben gelesen habe. Jedes vierte Kind in Deutschland ist suchtgefährdet. Jedes vierte Kind. Aber es geht nicht um Rauschgift, nicht um Nikotin, nicht um Alkohol. Süchtig machen auch Bildchen, Klicks und Likes der sozialen Medien. Deutsche Kinder, jetzt kommt's, verbringen im Alter von 10 Jahren an einem gewöhnlichen Schultag rund 2,5 Stunden auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube. Wenn Mädchen 16 Jahre alt sind, verbringen sie im Schnitt schon mehr als 6 Stunden täglich mit ihrem Mobiltelefon. Das kann nicht gesund sein. Nee, was sagst du dazu?
Nicht. Das ist nicht gesund. Also wenn ich 6 Stunden am Tag am Telefon verbringe, dann ist das vielleicht mein Job. Aber ich empfinde das auch als sehr, sehr schwierig. Ich habe da auch kürzlich was zu dem Thema gelesen, dass die Generation, die jetzt kommt, die jetzt jung sind, dass das die einsamsten Kinder sind, die es je gab. Weil es wird sich mit dem Handy auseinandergesetzt und nicht mehr raus an die Luft gegangen und irgendwie mit anderen Kindern spielen gegangen. Ich kannte das ja noch gar nicht. Also bei mir gab es das noch nicht. Ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die dann weitgehend ohne Mobiltelefon aufgewachsen ist und draußen sich dreckig gemacht hat und eher die Zeit mit Tieren verbracht hat. Und ich hoffe, dass ich da in meiner Branche sicherlich eigentlich ja dafür sorge, dass die Kinder vorm Telefon sind, aber hoffentlich auch das Bedürfnis wecke, wieder rauszugehen und was mit Tieren zu machen und was in der Natur zu machen. Weil ich denke, diese Bilder, die ich dann zwischendurch einbaue, die schaffen hoffentlich auch einen Wunsch und eine Lust auf Natur.
Das hast du eben gut beschrieben. Deine Mutter ist Kindergärtnerin, leitet einen Kindergarten und die Kinder kommen an den Koppelzaun. Und ich glaube, das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen die Kinder rausholen, zu uns holen. Sie müssen Pferdeluft riechen, sie müssen Pferde streicheln, sie müssen einen Tierkontakt aufbauen. Und was mir besonders bei dir gefällt, ist, du holst sie ab, da wo sie stehen. Sie gucken jetzt sich Instagram und andere Dinge an in den sozialen Medien. Das können wir gar nicht verhindern. Aber wir müssen sie trotzdem von da aus abholen, mitnehmen. Und du hast noch ein Projekt, und daraus willst du jetzt vorlesen. Du hast nämlich ein Projekt, und zwar hast du ein Kinderbuch entwickelt, was es im Augenblick nur im iPhone gibt. Aber in Kürze wird es auch veröffentlicht. Und aus diesem Buch liest du uns ein Stückchen vor, bitte.
Ich würde erstmal mit der Einleitung beginnen und vielleicht erstmal erklären, wie das überhaupt dazu kam. Also immer wenn ein Fohlen bei mir zur Welt kommt, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch, und wenn so ein Fohlen zur Welt kommt, dann knallen bei mir ganz, ganz viele Sicherungen durch, und dann möchte ich den ganzen Tag mich wie ein kleines pubertierendes Kind verhalten und habe Gefühlschaos und habe einfach Tränen in den Augen vor Freude, wenn das dann einmal mehr geklappt hat und alle wohlauf sind. Und da ging es im letzten Jahr los mit einem Vidar-Nachkommen, dem Fred, dass ich Freds Tagebuch eingesprochen habe und habe da jeden Tag so ein bisschen eingefangen und dann durchs Mikrofon eingesprochen, so als eine Art Hörbuch, was das Fohlen an dem Tag so gelernt hat. Und da kam im letzten Jahr dann der Wunsch aus den Menschen, die sich das angucken, dass ich daraus doch vielleicht ein Kinderbuch und dann später ein Hörbuch machen könnte. Vorab, das Hörbuch gibt es dieses Jahr noch nicht. Das dauert alle länger, als ich das möchte. Das gibt es dann im nächsten Jahr. Aber daraus ist dann in diesem Jahr Vivas Tagebuch entstanden. Und das kann man ab 22.10. in allen gängigen Buchhandlungen erwerben und sich aber auch jetzt schon, wenn man möchte, vorbestellen. Und ich würde einmal mit dem Vorwort beginnen. Jetzt muss ich die Geschichtenerzählerstimme aufsetzen. Jeder kennt dieses eine Kind, das immer andere Ideen hat als alle anderen. Solche Kinder gibt es auch unter den Tieren. Und genau um so ein Pferdekind, also ein Fohlen, geht es in dieser Geschichte. Viva ist das schönste Fohlen, das sich ihre Mama Emmy und ich, ihr Besitzer Patrick, hätten wünschen können. Allerdings stecken unter ihrem glänzenden Fell ganz viele Ideen, die mich hin und wieder fast verzweifeln lassen. Diese Geschichte zeigt, wie meine Viva und ich den Grundstein für eine Freundschaft setzen, die hoffentlich noch viele Jahre andauert und viele weitere Abenteuer für uns beide bereithält. Taucht ab in die Abenteuer eines ganz besonderen Fohlens. Willkommen zu Vivas Tagebuch. Ich denke, das muss reichen.
Wunderbar. Toll. Und das gibt es jetzt erstmal in Papierform und irgendwann gibt es das als Hörbuch.
Und das Hörbuch planen wir auch so, dass man die Kinder dafür nicht vors Handy setzen muss,
ja,
sondern da gibt es die Kindergärtner, also alle Frauen, die mit Kindern zu tun haben, wussten, was das ist, dass man quasi einen Lautsprecher hat, wo man die Geschichte drauflegt und dann erzähle ich die Geschichte und es muss nichts, kein Bildschirm flackern dabei. Das ist quasi Handy und soziale medienfreie Zeit trotzdem wird.
Ja, und du hast eine sehr schöne Stimme. Also ich glaube, ich musste sogar sagen, schade, dass es vorbei ist. Aber wir haben jetzt, glaube ich, das war ein Gaumenhappen im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst auch sagen, jetzt kommt der Werbeblock. Wo erscheint das Buch? Damit wir es auch zu einem echten Bestseller machen, müssen wir es natürlich im Weihnachtsgeschäft dann durchs alle kaufen.
Überall. Also ich habe das mit einem Verlag zusammen gemacht. Das sorgt dafür, dass ich davon überraschend wenig abbekomme. Aber es überall einfach erhältlich ist. Und das ist, denke ich, das, was auch in die Welt getragen werden soll. Denn das Buch ist als Vorlesebuch schon für ganz kleine Kinder geeignet, weil ich sitze ja an der Quelle, ich habe das mit mehreren Kindergärtnerinnen zusammen besprochen und entwickelt, was so bei den Kindern in dem Alter, für das ich es geplant habe, am besten ankommt. Und das heißt, jeder Schritt des Fohlen-ABCs oder des Lebens, was das Fohlen neu lernt, ist quasi ein Kapitel. Und das kann dann wunderbar als kleine Geschichten auch zum Einschlafen erzählt werden. Und wenn die Kinder größer sind, können die das auch wunderbar selber lesen, ohne dass sie es am Stück lesen müssen.
Wunderbar. Also ab 22. Oktober online und in
überall
Buchhandlungen gibt es das, wenn sich lange Schlangen bilden. Der Titel genau?
Vivas Tagebuch.
Vivas Tagebuch. Woran erkenne ich, dass das ein Buch für Kinder ist, die Pferde passioniert sind oder sich mehr und mehr an Pferden erfreuen sollen? Ist da ein Pferdebild vorne drauf? Ist der Viva da vorne drauf?
Natürlich ist Viva da vorne drauf. Wow. Da ist ein gezeichnetes Bild drauf, was so ein bisschen aus meiner Kindheit die Comicfiguren, die mich abgeholt haben, damals widerspiegelt. Da kam auch ein Kommentar. Ich habe die Follower quasi auswählen lassen, welches Cover des Buches es werden soll. Und da kamen einige Stimmen, die gesagt haben, Mensch, das sind aber große Augen. Das sieht ja gar nicht aus wie ein echtes Pferd. Und ich fand das besonders niedlich, deswegen wollte ich das so haben. Also auf dem Cover sind Emmy, die Mama des Fohlens, das Fohlen und ich drauf. Wir haben übertrieben große Kulleraugen, weil ich die besonders niedlich finde. Denn in meiner Kindheit gab es Mila Superstar und Sailor Moon und die hatten alle große Glubschaugen. Deswegen musste ich das weiter so tragen.
Und sind da auch Fotos drin oder sind nur Zeichnungen?
Alles Zeichnungen. Wunderbar. Und das war der größte Knackpunkt. Bis ich gesagt habe, dass das genau so gezeichnet werden kann, hat vielleicht jedes Kapitel sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil ich da sehr, sehr kritisch war.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass Sie ganz viel Freude an dem Buch haben. dass ganz viele Kinder die Bücher lesen, dass wir sie einerseits, das machst du ja ganz intensiv, über die sozialen Medien bedienen, dass sie sehen, wie geht es mit Pferden, wie bildet man sie aus, wie züchtet man sie, aber sie sich dann immer wieder in die Natur zurückbegeben, sich die Pferde live und in Farbe angucken, meine Damen und Herren. Vielen Dank, sage ich, zu Patrick. Patrick Tomala, ein toller Typ. Hat mir viel Spaß gemacht, Patrick.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Dein Applaus. Genießen Sie den Tag in Warndorf. Bei so leichtem Regen ist das nicht schwierig. Toll, dass Sie hier sind. Und morgen früh geht's hier mit den Talks weiter. Dankeschön.
Danke.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Schaut auch in die Shownotes, um mehr über das Projekt Harmonie, Fairness und Fairplay von Anrecht Investment zu erfahren. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.